ernstlich suchen. Wir haben vor einigen Wochen von den Sendschreiben gehört. Wir als Ältesten haben gesagt, wir wollen eine Reihe von Predigten über die Sendschreiben haben. Und Roland hat schon, glaube ich, zweimal darüber gesprochen und auch Walter. Und ich habe auch dafür gebetet. Und der hat mir die Gemeinde aus Pergamon so aufs Herz gelegt. Und wir wollen heute Morgen die Gemeinde in Pergamon anschauen. Stellen wir uns vor, die Sendschreiben, die dies vielleicht nicht wissen, im ersten Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, es war eine große Verfolgung. Der Kaiser hat die Christen bis in den Tod getrieben oder verfolgt. Und mitten in der Verfolgung wurde auch Johannes, der Apostel Johannes, der zu Brüsten Jesu gelegen ist, weil er damals noch jünger war. Er wurde schon älter und er wurde verbannt auf eine Insel. Man wollte ihn mehrfach umbringen, aber er hat standgehalten. Er war Gott treu geblieben. Und jetzt ist er auf der Insel Patmos in der Verbannung und Jesus erscheint ihm und ermutigt ihn und sagt, schreibe den Gemeinden diese 7 Briefe an die Gemeinden, die in der Zwischenzeit entstanden sind, überwiegend in Kleinasien, die meisten davon in der heutigen Türkei. Und diese Gemeinden waren unterwegs, die haben Gott gedient, wie sie konnten. Und viele haben gemeint, sie sind gut unterwegs, andere haben gemeint, reicht es aus. Aber wie schön ist es, wenn Gott die genaue Situation der Gemeinden sieht und hineinspricht. Vielleicht haben die Gemeinden sich auch gewünscht, sind wir wohl gut unterwegs, machen wir es wohl richtig. Und stellen wir uns vor, wenn der Herr heute einen Brief an uns senden würde und genau sagen würde, wie es aussieht. Manchmal haben wir ja Weissagungen und der Herr spricht hinein und ermutigt uns und ermahnt uns und lenkt uns wieder auf den richtigen Weg. Wie herrlich ist es? Wir lesen aus Offenbarung 2, von Vers 12 bis Vers 17. An die Gemeinde in Pergamon. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, so spricht der, das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst an meinem Namen fest, und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge bei euch, wo der Satan wohnt, getötet wurde. Aber ich habe etwas gegen dich, dass du solche dort hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, den Kindern Israels eine Falle zu stellen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Ebenso hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, das hasse ich. Kehre um, wenn aber nicht, werde ich bald über dich kommen und Krieg gegen dich führen und mit dem Schwert meines Mundes kämpfen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Es ist teilweise ein bekannter Text, teilweise wurde schon viel davon gesprochen, aber ich möchte heute Morgen, ich habe auch wirklich viel gebetet, dass der Herr uns wirklich Aufschluss geben möchte. Hier geht es nicht um die Gemeinde in Pergamon nur. Es geht um die Gemeinden auch aktuell in unserer Zeit. Im Vers 12 haben wir gelesen, und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, so spricht der, das zweischneidige Schwert hat. Der zweischneidige Schwert ist in erster Linie Gottes Wort. Wenn Gott spricht, dann geschieht's. Gottes Wort hat die Kraft zu richten und zu erretten. Gottes Wort ist wirksam, scharf, wie ein zweischneidiges Schwert. Wir haben gelesen in Hebräer 4, Vers 12, es trennt Mark und Bein, es richtet das aus, zu was es von Gott bestimmt ist. Und in 1. Mose 1, Vers 3 steht, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Stellen wir uns vor, es ist mitten in der Dunkelheit, keine Existenz, nichts. Und Gott entscheidet, es werde Licht und es wird Licht. Und es heißt, er sandte sein Wort und heilte sie oder machte sie gesund und er rettete ihr Leben aus der Grube, steht im Psalm 107, Vers 2. Und in Hesekiel 37 heißt, Hesekiel weissage zu diesen Knochen, diese vertrockneten Knochen, dass sie wieder lebendig werden. Und die diese Bibelstelle kennen, wissen, diese Knochen haben plötzlich wieder zu Leben gefunden. Es sind Muskel und Sehnen gewachsen und der Hauch Gottes ist als lebenden Menschen hineingegeben worden. So spricht der, der das zweischneidige Schwert hat. Der, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Nun, wir haben gelesen, dass diese Stadt Pergamon eine verdorbene Stadt sein musste. Es heißt, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Diejenigen, die sich ein bisschen mit Geschichte auskennen oder sich interessieren oder schon gehört haben, Pergamon existiert auch heute, es heißt Bergama heute, ist ungefähr 100 Kilometer nördlich von Smyrna, von Izmir, im Westen der Türkei, nahe am Meer. Und diese Stadt war damals relativ menschlich weit entwickelt, aber auch sehr verdorben. Wir könnten heute sagen, auch in Europa, auch in Amerika sind ein paar Städte, die so ähnlich sind. Ich will jetzt nicht unbedingt Städte nennen, aber wir kennen, dass dort der Thron des Satans wohnte. Nur so nebenbei aus der Geschichte habe ich gelesen, dass Ende 18. Jahrhundert wurden Ausgrabungen gemacht und da wurde ein Tempel dieser Götzen. Es waren 4 Götzenkulte dort von Zeus und ich müsste jetzt alle auflesen, wie sie alle geheißen haben, aber alles Mythen, alles fremde Götter. Der Kaisertum war sehr hoch entwickelt und man musste dem Kaiser Opfer bringen und ihn anbeten und so weiter. Und in diesen Ausgrabungen hat man einen Tempel gefunden mit einem Altar, der Pergamon-Altar. Und mich hat es so erschreckt, dass 1910 hat damals der deutsche Kaiser oder seine Gefolgsleute entschieden, sie wollen unbedingt dieses Museum hier bauen in Berlin und sie wollen auch unbedingt den Altar herholen aus Pergamon. Was es gekostet hat, wissen wir nicht, aber es war wirklich eine hundertprozentig entschiedene Sache und es waren auch Verträge gemacht. Die Sache war nur, die haben schon die Pläne, 1913 waren alle Pläne fertig, alles zum Bau des Pergamonmuseums mit dem Pergamonaltar. Und kurze Zeit darauf ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Lassen wir Politik. Das Dumme war nur, 1930 bis 1932 wurde das Museum fertiggestellt und der Altar wurde hergebracht. Und kurze Zeit danach ging der Zweite Weltkrieg los. Ist komisch. Ich kann es auch nicht kommentieren. Aber in Berlin ist der Pergamonaltar zu finden und auch ein Museum. Ich war schon drin. Aber das war noch nicht alles. Ich habe einiges hier festgehalten vom Pergamon. Die Stadt war ein Zentrum für den Zeus-Kult und für den Asklepios-Kult, auch für den Kaiserkult. Die Tempelanlagen befanden sich auf einem etwa 300 Meter hohen Hügel und besonders der Asklepios-Kult war berühmt. Und achtet bitte ganz genau, was ich jetzt vorlese. Denn Asklepios wurde verehrt als der Gott der Medizin, als der heilende Gott. Der Äskulapstab, also der Stab, den dieser Gott Asklepios bei sich hatte, zeigt eine Schlange, die sich um einen Stock wickelt. Asklepios wurde auch in dieser Stadt Pergamon angebetet in der Gestalt einer lebendigen Schlange. Diese Schlange lebte in einem Tempel und wurde dort gefüttert und angebetet. Wir wissen, dass in der Bibel der Satan selbst auch als Schlange bezeichnet wird. Und in Offenbarung Kapitel 12, Vers 9 lesen wir das. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel, und Satan, der die ganze Welt verführt. So viel zur Pergamon-Geschichte. Aber vielleicht sagen wir, das bringt uns jetzt im Moment nicht so viel, aber es werden noch einige Dinge vielleicht ganz aktuell werden. Nun, als Folge dieses Asklepios-Kultes gab es natürlich in Pergamon auch eine sehr bekannte medizinische Schule und die Stadt war berühmt für die Herstellung von Salben. Diese Schlange, die sich um den Stab des Asklepios befindet, die finden wir heute immer noch als Symbol an unseren Apotheken. Ihr kennt ja dieses Symbol an den Apotheken. Nun, an diesem Ort, wo der Satan seinen Wohnsitz hatte, hatte auch die Gemeinde in Pergamon seinen Sitz. Jesus sagte nicht dem Johannes, geh und sagt ihnen in Pergamon, zieht alle um. Zieht ja weg, denn ihr lebt gefährlich. Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst. Und erstaunlicherweise sagt er, ich weiß ganz genau deinen Wohnort. Ich weiß, was du tust. Ich weiß um deine Geschwister. Ich weiß, wo du wohnst. Jesus kennt deinen Namen. Jesus kennt deine Adresse. Er weiß die Straße. Er weiß deinen Arbeitsplatz. Er weiß wirklich alle Versuchungen. Er weiß alles. Der Herr sagt aber auch uns heute in Schwenningen, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, was dich umgibt. Ich weiß, wie die Gesellschaft um dich herum ist. Ich weiß, wie die Gesellschaft um dich herum ist. Ich weiß auch, wie die Werte gerade sind. Ich weiß auch, wie die Gesellschaft funktioniert. Gott sagt, mein Wort ist Wahrheit, meine Gebote verändern sich nicht, egal wo du wohnst. Ich habe dir die Kraft des Heiligen Geistes gegeben, so dass du der Versuchung und der Sünde widerstehen kannst. Er möchte nur heute sagen, bleib du nur kompromisslos. Dort in Schwenningen bleibe treu. Das ist das Wort Jesu, damals an Schwenningen. Das ist das Wort an uns. Widerstehe dem Satan und er wird von dir fliehen. Wir kennen es. 1. Petrus 5. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Halte an mein Gebot unbefleckt fest, untadelig bis zur Erscheinung des Herrn. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des ewigen Lebens geben. Das ist die Botschaft an uns heute, dort wo wir leben. Aber erstaunlicherweise, Jesus lobt diese Gemeinde zunächst einmal. Er lobt sie. Ich kenne deine Werke und stellt dir eigentlich ein gutes Zeugnis aus. Oder haben wir gelesen? Das heißt, die Mehrheit dieser Gemeinde, nicht alle, aber zunächst einmal richtet sich Jesus an die Mehrheit der Christen in dieser Gemeinde und sagt, du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde. Stellt euch mal so die Situation vor. Ich kenne euch, ich weiß genau die Adresse, ich weiß deine Arbeitsstelle, ich weiß um deine Kinder, ich weiß alles. Ich weiß auch, dass bei euch was passiert ist, ein schreckliches Unglück oder ein schrecklicher Vorfall. Stellen wir uns vor. Hier wird ein Christ gebracht, weil er glaubt, wegen Christus. Die Gemeinde in Pergamon wird verfolgt in der Zeit. Wen wundert's? Der Satan kann nicht ausstehen, wenn eine Gemeinde glaubt und fest ist und Zeugnis gibt und sich nicht beugt. Mitten in der Dunkelheit kommt das Licht, die Dunkelheit will sich wehren. Und so hat man den Antipas umgebracht. Von Antipas kennen wir nicht viel. Er war vermutlich ein Ältester der Gemeinde. Wir kennen seine Geschichte nicht. Wir wissen nicht, was er gewirkt hat. In dieser Gemeinde wissen wir nur, dass er ein treuer Zeuge war. Und mehr werden wir von ihm wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Und Jesus lobt die Gemeinde, dass sie mitten in dieser Verfolgung seinen Namen nicht verleugnet hat. Sie nannten sich immer noch Christen, Jünger Jesu, Nachfolger Jesu. Die sind dann nicht einfach in Panik gestürzt und sagen, so, wir hören auf, wir werden ja alle umgebracht. Nein, sie halten weiter fest an Jesus und verkündigen weiter die Auferstehung Jesu. Diese Gemeinde hält also am Evangelium fest, sie ist ein Licht in dieser Stadt. Sie ist treu. Mitten in der Dunkelheit leuchtet sie weiter. Meine Frage an uns, wie sieht es mit meinem und mit deiner Treue aus? Antipas war treu. Die Gemeinde in Pergamon war zum großen Teil treu, nicht alle. Wir können ja hier sagen, wir leben nicht ganz so gefährlich wie Pergamon. Wir können es auch sagen, sondern vergleichbar ist die Dunkelheit vielleicht nicht ganz so dunkel wie in Pergamon. Aber wann hast du denn mal dich so richtig für Christus so entschieden, wo du herausgefordert warst, irgendwie in einem Kompromiss Ja zu sagen oder den Glauben jetzt mal Glauben stehen lassen oder sein lassen und zu sagen, nein, ich halte fest. Denk drüber nach. Jesus benennt hier im nächsten Vers ein Verhängnis von Kompromiss, denn eine Gruppe in dieser Gemeinde war kompromissbereit. Er geht in Kompromisse ein. Wir lesen im Vers 14, Jesus sagt, ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche Menschen hast, welche an die Lehre Bileams festhalten. Und achtet, der dem Balak erklärte, eine Falle für die Söhne Israels hinzustellen, so dass sie Götzenopferfleisch aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise sind, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Nun, ein verhängnisvolles Kompromiss. Wir haben von der Lehre der Nikolaiten schon gehört. Die Gemeinde in Ephesus, die war ermutigt. Die hatten nur eines, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Aber Jesus sagt, eins hast du aber gut, Gemeinde Ephesus, dass du die Lehre der Nikolaiten auch hassest, wie ich es hasse. Wir werden noch von der Lehre der Nikolaiten auch noch einiges hören. Also diese Lehre der Nikolaiten war eine sektenähnliche Lehre. Und zwar hier in Pergamon waren aber manche einverstanden mit der Lehre. Manche haben diese Lehre akzeptiert. Diese Lehre war, jeder wusste, dass es nicht okay ist. Jeder wusste, dass wenn man sowas tut, Gott ein Problem hat. Es wurde die Lehre der Nikolaiten, man sagt, oder in Kommentare liest man, es ist wohl von einem der sieben Armenpfleger vom Nikolaus ausgegangen, der das Evangelium nicht so eng gesehen hat. Er sagte, wenn man auch vom Götzenfleisch isst, dann ist es nicht ganz so wild, weil man kann nach 8 Tagen einfach dafür Buße tun und ist dann vorbei. Man kann auch Unzucht treiben, also sprich fremdgehen, und dann in 8 Tagen wirst du wieder freigesprochen oder heilig gesprochen. Manche Kirchen beichten oder haben da relative große Toleranz, was das angeht. Aber nur, dass wir uns da ein bisschen ein Bild machen, was die Lehre der Nikolaiten ist. Aber nicht nur Nikolaiten, sondern auch die Lehre Bileams. Lest mal die Geschichte von Bileam aus dem 4. Buch Mose, wie die Sache zugegangen ist. Bileam ist tatsächlich ein Prophet, ein falscher Prophet, der mit Gott taktiert und aber auch gern den Reichtum, gern den Ruhm, gern das Geld, gern die Gesellschaft, gern alles haben will. Und wir lesen im Kapitel 25 im ersten Buch Mose, ich lese es mal, und Israel lagerte sich in Schittim, da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein und das Volk war dabei bei diesem größten Fest und betete ihre Götter an und Israel hängte sich an den Baal Peor, da entbrannte des Herrn Zorn über Israel. Das Ganze war Bileam zu verdanken, diesem Propheten. Er hatte diesen Kompromiss vorgeschlagen, dem König Balak, dem heidnischen König. Die Geschichte wäre gut zu lesen im vierten Buch Mose vom Vers 20 weg, 22 bis 25. Ich lese mal nur ein kleines Teil davon. Wer war dieser Bileam? Laut dem vierten Buch Mose kam er aus Petor in Mesopotamien und war ein Prophet. Er war kein Israelit, kein Jude und doch ein Prophet Gottes. Aber er weissagte gegen Bezahlung, zumindest auch gegen Bezahlung. Im vierten Buch Mose lesen wir, dass er von Balak, dem König der Moabiter, eingeladen wird, engagiert wird, um Israel zu verfluchen. Dieser König hat Angst vor Israel. Er denkt, Israel könnte mir schaden, mein Gebiet einnehmen. Und ich möchte, dass dieser Prophet dieses Volk verflucht. Bileam, obwohl er Heide war, muss offensichtlich die Fähigkeit haben, um das zu tun. Und hier heißt, Gott sagt ihm, dass er dieses Volk nicht verfluchen darf. Gott sagt ihm, dass er dieses Volk segnen muss. Gott lässt ihn nicht tun, was er wollte. Und wir kennen weiter die Geschichte, dass er, ja, okay, Gott, du sagst was, aber dieser Balak, dieser König der Moabiter hat mir doch so viel Geld geboten. Ich mag dich, Gott, ich möchte deine Stimme hören, aber das viele Geld, das möchte ich auch mitnehmen. Und wir kennen und sagt, bleibt über Nacht und ich werde beten und mal schauen, was Gott sagt. Und die Gesandten des Balaks, des Königs von Moab, bleiben da und der Herr sagt, ja nicht, du musst dieses Volk nur segnen, geh ja nicht hin. Er schickt sie fort, so wie es in der Welt ist, kommen wir, verdoppeln unser Angebot, wir verdoppeln die Geschenke, nochmal ein raffinierteres Team, Geschäftsleute bis zu den Ohren und sagen, du, Bileam, dein Gott ist ja nicht so. Ich denk mal, wie viel Geld. Und wer weiß, ob es so genau nimmt mit diesem Volk. Komm, geh doch hin. Und wisst ihr, was Bileam wieder sagt? Bleibt hier. Ich werde wieder beten. Und wer war schon in so einer Situation? Er weiß ganz genau, dass es nicht Gottes Wille ist. Aber wir beten darüber. Und vielleicht wird es doch Gottes Wille. Und lest die Geschichte, ist sehr interessant. Aber ich möchte uns heute wirklich sagen, wenn wir erkennen oder erkannt haben, was Gottes Wille ist, und wir dennoch versuchen zu tricksen, kann es gefährlich sein. Bei ihm war es dann so, dass sogar der Esel seinen Mund aufgetan hat. Aber selbst dort war er nicht zufrieden. Das Angebot war so groß, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber wie oft war das schon so, auch in den Gemeinden, ich kannte junge Leute. Ich weiß, dass ich dieses Mädchen nicht heiraten soll, sie ist nicht gläubig, aber der Herr könnte es ja verhindern. Wenn es nicht sein Wille wäre, dann hätte er es verhindert. Kennt ihr sowas? Auch bei Jungs oder umgekehrt. Und wie oft gibt es Menschen, die wissen ganz genau, der Wille Gottes und das Wort Gottes sagt eines. Und im christlichen Umfeld ist immer gern so, ja, wir beten noch darüber. Ich bete noch darüber und der Herr wird es schon so arrangieren. Also er hat es nicht verhindert, ist der Wille Gottes. Kennt ihr sowas schon? Also ich kann euch sagen, bei mir war es nicht so extrem in so Situationen. Aber der Herr hat mir manchmal gesagt, nee. Und ich dachte, Mensch, das Geschäft ist so gut. Ich soll es doch machen. Nur so nebenbei. Ich habe Hunderttausende von Euro verloren, weil ich nicht auf die klare Anweisung Gottes gehört habe. Geschwister, wir sind hier als Gemeinde. Wir lesen weiter. Ich muss mich kürzer fassen. Der Herr war mit der Gemeinde zufrieden, zum großen Teil. Aber ich habe ein kleines gegen dich, dass du Leute hast, die die Lehre Bileams gern annehmen. Was war denn die Lehre Bileams und die Lehre der Nikolaiter? Nochmal. Ich sage dieses, ich hätte gesagt Zauberwort, aber nicht Zauberwort, sondern ein Schlüsselwort. Toleranz. Du kannst doch das jetzt nicht so eng nehmen mit der Bibel. Gott kann doch nicht so genau die Sachen nehmen. Schick dich doch in die Zeit hinein. War der Glaube damals. Jetzt sind wir ja schon im 21. Jahrhundert. Weiß, Sex vor der Ehe, was ist das schon? Das macht doch jeder. Oder mal auf dem Fest mal lustig zu sein und mal eine fremde Frau küssen oder einen fremden Mann. Hey, ach, wo leben wir denn? Oder heute in der Gemeinde und morgen auch mal woanders, wo es lustig zugeht, wo man in der Gesellschaft sich wohlfühlt. Übrigens, Götzenopfer heute ist nichts anderes als das öffentliche Leben der heutigen Gesellschaft. Und wir, die Gemeinde, nein, dort gehe ich nicht hin. Und wohl jedem, der nicht hingeht. Wer würde dorthin gehen? Oh, der Herr segne euch. Wir gehen nicht hin. Aber Max und Moritz, die gehen hin und die leben so ein verstecktes Leben. Aber ja, der Herr möchte gnädig sein. Aber was sagt der Herr Jesus? Ich habe gegen dich, dass du diese Leute duldest. Ich habe gegen dich, Gemeinde, dass du dieses tolerierst. Ich habe gegen dich, dass du nicht klare Kante machst. Wir haben gelesen, er hat Augen wie Feuerflammen. Es ist nicht wichtig, wie du dich siehst, wie wir uns sehen, sondern sehr wichtig ist, wie er uns sieht. Wisst ihr, Gottes Augen, Gottes Schwert, Gottes Entscheidung ist klar. Dort ist schwarz nicht gleich grau und weiß nicht gleich zwischendrin, sondern und darum schreibt er der Gemeinde aus Liebe. Ich freue mich über dich, Gemeinde, aber ein bisschen was habe ich gegen dich, dass du diese Menschen duldest. Nun, wenn wir jetzt klar drauf losgehen würden, wer duldet solche? Jeder würde sagen, ah, nicht, aber ich mische mich in nichts hinein. Weißt, misch dich in nichts ein, dann kommst du in nichts rein. Kennen wir ja. Ja, er lebt sein Leben, ich lebe mein Leben. Geschwister, das reicht nicht aus. Ich frage dich, wenn du daheim bist und einer der Geschwister andauernd den Teller umwirft und der Tisch immer voll versifft ist, ist es okay, dass du nur zuguckst oder du sagst, hey, nee, das geht nicht. Oder wir wissen ganz genau, wie hier Jesus es sieht. Wir haben die Verantwortung, unsere Geschwister zu schützen. Wir sind hier in der Gemeinde, um wirklich einander zu helfen, einander wirklich zu unterstützen, aber auch einander zu warnen. Wenn ich genau weiß, um die Ecke ist ein Bewaffneter und ich meinen Bruder oder meine Schwester einfach laufen lasse, ist es okay? Der Herr sagt, ich habe gegen dich, dass du dieses duldest. Wisst ihr, wie es war zu Zeiten Bileams? Die Israeliten, Bileam hat ja gesagt, weißt du, wenn ich schon nicht verfluchen darf, wenn ich schon nicht gehen soll, wenn ich nur segnen darf, gibt er diesem Balak, diesem König, einen Tipp. Weißt was? Lad sie zu Festen ein, lass es ihnen so richtig partyhaft mal werden. So Wohlstand, wisst ihr, Reichtum, Wohlstand, gute Gesellschaft, schöne Musik. Lad sie mal dort ein. Und dieser, ich sage mal vorsichtig, falsche Prophet, es ist sehr erstaunlich, dass er von Gott Stimmen hörte, von Gott Anweisungen hatte und trotzdem so satanische Verführung zu Wege bringen konnte. Er hat dem Balak diesen Vorschlag gemacht. Weißt, ich jetzt, Gott, ich verfluche sie nicht, ich halte mich jetzt raus, aber ich gebe dir den Tipp. Lad sie mal so zu richtig schönen Feste ein. Ich würde heute sagen, dort, wo die Mädels recht reizvoll gekleidet sind, dort, wo die Jungs da mit Sixpacks daherkommen, lass sie bei schönster Musik und bestem Essen und noch ein wenig Alkohol. Du wirst sehen, wie sie schnell den Glauben verlieren. Und wir lesen im 4. Mose, es sind an einem Tag, an diesem Fest, 24.000 Israeliten gestorben, weil sie an Gesellschaftsleben der Moabiter teilgenommen haben, weil sie, ich sage vorsichtig, fremde Mädels geküsst haben, fremde Männer geküsst haben, weil sie Gottes Willen einfach überschritten haben. Was ist schon dabei? Und ich möchte uns wirklich ermutigen, lasst uns heute Morgen unser Leben hier mit Christus, Gemeinde Schwenningen, wenn Jesus uns den Brief aus Pergamon vor Augen hält, aus dem Schaden der Gemeinden oder der Geschehnisse lernen. Wir lesen weiter, wie herrlich es ist für diejenigen, die überwinden. Wir haben gelesen, ich werde dem ewiges Manna geben. Geschwister, diejenigen, die mit Gott leben, auf Gott ihre Hoffnung setzen, sie dürfen auf Erden, sie dürfen ihr Leben mit Gottes Versorgung, mit Gottes Segnungen rechnen in allen Bereichen. Hat es jemand schon erlebt? Wer ist schon in Kompromissen gewesen und hat sich wohlgefühlt? Ich nicht. Und keiner von uns. Geschwister, wir sind hier heute Morgen und wir haben jetzt hier mal ein schweres Wort vergleichsweise und trotzdem sehr angenehm, weil es mehr Verheißungen hat, mehr Gottes Liebe hat als alles andere. Der Herr Jesus wollte nur dieses Teil der Gemeinde vom Vergiften zurückhalten. Er wollte nur sagen, Geschwister, Menschen, geht nicht auf solche Fabeln, auf solche Verführungen ein, denn ihr zahlt mit dem Leben, mit dem ewigen Leben und quälen werdet ihr euch auch. Und es wird euch in der Ehe nichts funktionieren, in der Familie nichts funktionieren, auf der Arbeit nichts funktionieren. Ihr quält euch nur. Ich kenne viele solche Fälle. Aber wer auf ihn schaut und wer treu dem Herrn ist, der wird aus diesem Mann, aus dieser Versorgung, wie das Volk Israel in der Wüste, immer profitieren dürfen. Amen. Geschwister, lasst uns heute, wenn wir seine Stimme hören, unser Herzen nicht verstocken. Unser Herzen nicht verstocken. Wir haben noch gelesen, und ich will zum Schluss kommen, dass die, die überwinden, die werden einen weißen Stein empfangen. Mit einem neuen Namen. Ich meine, weiße Steine gibt es am Bach genug. Aber das ist nicht gemeint. Der weiße Stein, der hier gemeint ist oder das hier erwähnt wird, ist eine Besonderheit früher, zu der Zeit der Apostel oder zu der Zeit der römischen Kaiser. Wenn ein Sportler sehr gut war, Gladiatoren, die immer gewonnen haben und es überlebt haben, sind irgendwann so weit gekommen, dass der Kaiser oder die damalige Regierung ihm einen weißen Stein ausgehändigt hat. Und dort war sein Name draufgeschrieben, das wusste er, so ein Stein. Aber lasst uns nichts vom Stein jetzt halten. Manche tragen irgendwelche Steine, dass sie ihr Gewicht haben. Aber hier war gemeint, hier den weißen Stein, wer auf Christus tatsächlich vertraut, der darf wirklich überall hindurchkommen. Also diese, die solche weiße Steine bekommen haben, die Supersportler oder Superkämpfer oder Besonderheiten, die durften in jedes Theater, zu jedem Arzt, zu jeder öffentlichen Einrichtung kostenlos hingehen. Die sind hin und haben irgendwie ihr Geheimstein gezeigt und wupp. Und der Herr Jesus sagt, wer überwindet, darf so einer sein. Darf ein- und ausgehen, auf Erden schon, aber im Himmel. Der Herr Jesus kennt deinen Namen und du weißt es, ich gehöre Christus. Und wenn der da kommt, dann werde ich dort eingehen. Aber ich habe gegen dich, dass du gewisse Dinge duldest. Geschwister, wir als Gemeindeleiter sind tatsächlich herausgefordert, dass wir gewisse Dinge nicht dulden. Aber der Brief wurde an die ganze Gemeinde geschrieben, nicht nur an die Gemeindeleiter. Wenn du oder du oder du die Dinge siehst, dass sie schief sind und wir es dulden, erstens hasst es Jesus. Er hasst das. Er hasst das Werk. Er hasst auch die, die sowas dulden. Herr, bewahre uns davor. Wollen wir in dieser Zeit, in der wir leben, wenn wir jetzt alles ein wenig zusammenfassen, die Toleranz und die Gefährlichkeit richtig vor Augen führen und sagen, Herr, nicht was die Gesellschaft sagt, nicht was gewisse Lehren vorgeben, nicht was unsere Gesellschaft jetzt gerade für Inhalt. Und ich wiederhole, es ist Götzenopfer, Fleisch zu essen. Alles, was außerhalb des Willen Jesus ist, alles, was außerhalb der Schrift ist, ist fremd und wir sind teilhaftig am Feindeswerk, der so raffiniert ist, dass er uns zu Fall bringen will. Wir haben gehört, verfluchen konnte Bileam die Israelis nicht. Mit dem harten Knüppel konnte er nicht gehen. Er kam dann tatsächlich von hinten und hat gesagt, schmeichel ihnen schön, spielen schöne Musik, lob sie mal ganz fest, lad sie mal so zum Fest ein. Was sehen, wie sie schwach werden. Ich habe schon, und diese Gefahr kann uns wirklich jeden treffen. Wer nicht voll des Geistes ist, kann diesen Fallen des Feindes immer wieder zum Opfer werden. Und das möchten wir nicht. Der Feind, die Zukunft. Ich habe von Samuel Peter Schmidt erzählt, was sie so erlebt. Die Gemeinde wird sicherlich in vieler Weisen und in vielen Formen herausgefordert. Aber unter anderem unter diesen subtilen Verführungen am allermeisten. Da sind wir gefordert, dass wir des Feindes List rechtzeitig erkennen. Wollen wir es? Ihr in Bulgarien, die Geschwister in Afrika, die Geschwister in Mitteleuropa und in Osteuropa und auch in Südamerika. Wir wollen wirklich sagen, Feind, wir sind die Gemeinde Jesu in Schwenningen. Er kennt unsere Werke, er kennt unsere Adresse, er weiß, wo wir wohnen. Stell dir vor, er weiß alle Details. Wollen wir nicht mit ihm in Harmonie sein? Ich glaube, wir wollen es. Herr, schenke es. Denk an diesen Stein. Denk an das Manna. Denk an seine Verheißung. Denk an seine Güte. Denk an sein Opfer. Denk an die Verheißungen. Gemeinde aus Schwenningen, ich kenne deinen Glauben. Du hast Glauben gehalten. Du bist gut unterwegs, bist besser wie am Anfang. Aber du hast ein kleines. Du duldest gewisse Sachen. Du tolerierst gewisse Sachen. Der bewahre uns. Wollen wir ins Gebet gehen?